You have chosen the right job. You support the right job.
5 seconds! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Wir sind angekommen bei Episode 307 vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen dazu. 2 Ligaspiele, 6 Punkte, darüber wollen wir sprechen. Das 5:0 gegen Leeds bietet einigen Gesprächsstoff und natürlich auch alles andere rund um Arsenal, die Eze-Verpflichtung, Transfers, Incomings, mögliche Outgoings und also wie würde es anders sein? Natürlich auch wieder Verletzungen in dieser noch sehr jungen Saison. Was das alles für den Kader heißt, was das für den Trip am Sonntagnachmittag nach Anfield bedeutet, in dieser Episode und an dem Mikrofon. Hier bin ich in Berlin, Felix, Christian in Münster.
Ja, hallo. Schönen guten Abend allerseits.
Bonsoir. sehr viel Gesprächsstoff für so einen Podcast nach dem zweiten Spieltag in der Liga, wo ja die ganzen europäischen Pokalwettbewerbe noch gar nicht angefangen haben. Von daher lass uns in dem Sinne keinerlei Zeit vergeuden und zuerst über das 5:0 gegen Leeds sprechen, bevor wir dann die anderen Personalien in der im zweiten Teil ein bisschen beleuchten, beziehungsweise ich denke mal Thema Verletzung ist ja sicherlich auch Teil der Spielbesprechung und was das dann aber konkret für Sonntag heißt, können wir vielleicht zum Abschluss machen. Ja, letzte Woche habe ich angefangen mit den Erkenntnissen und Talking Points aus dem knappen 1:0 bei United. Jetzt darfst du anfangen.
Jetzt darf ich anfangen, gut.
Wir machen das immer abwechselnd rotierend. Ich kann dir schon mal sagen, dass ich nächste Woche dran bin.
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Gut, fangen wir an. Mal gucken, ob wir diesmal wieder relativ nah beieinander liegen. Ich habe zum ersten Talking Point Thema Kadertiefe in der Qualität zahlt sich bereits früh aus. Damit so ein bisschen die Problematik angesprochen, die wir gleich im Rahmen der Spielbesprechung auch, glaube ich, noch näher vertiefen werden, dass wir auf Verletzungen reagieren können, aber auch im Rahmen des Spiels selber extremst hoch wertig auswechseln können, auch in der Startformation entsprechend Möglichkeiten haben, was zu verschieben, zu rotieren. Stichwort Madueke dann auf der dann entsprechend angepassten Seite. All diese Dinge können wir da halt einfach mal irgendwie zum Anlass nehmen, das vielleicht zu beleuchten. Dann habe ich bärenstarke Verteidigung vorn und hinten. Dass sie hinten gut steht, hatten wir letzte Woche im Spiel bei Manchester United schon gesehen und auch ausführlich besprochen. Jetzt sehen wir, dass sie auch vorne weiter sticht. Diesmal nicht in Form Kopfballtor Gabriel, sondern Kopfballtor Jurrien Timber und nachher im Nachgang noch mit Assists und weiteren Treffer. Somit möchte ich damit einfach nur sagen, breit gefächerte Gefahr auch der Defensivlinie bei uns im Offensivbereich. Und als drittes hatte ich fabelhafter Max Daumen. Ich glaube, das ist schon eine krasse Entwicklung, die wir momentan da sehen von dem jungen Spieler in dem Alter. Wir hatten schon gesagt, sehr überzeugt bei der Preseason-Tour in Asien und am Wochenende dann einfach mal locker, ich glaube, wann war es, in der 70. Minute oder so eingewechselt worden von Arteta, Elfmeter rausgeholt. Also völlig unbeeindruckt von der ganzen Atmosphäre, die ja doch unfassbar emotional positiv aufgeladen war am Wochenende. Ja, someone to watch, würde ich sagen.
Ich hätte es auch nicht erwartet, dass er eingewechselt wird. Also ich war überrascht, als da Martinelli nicht stand.
Absolut.
Aber ja gut, ist dann immer eine Frage halt. Machst du dann sozusagen genau zu so einem Moment diese Einwechslung, wenn ihr alle schon auf Wolke 7 schweben? Oder machst du es in diesem Moment halt gerade nicht? Ja, also ich glaube, es gibt für beide Varianten gute Argumente und es wären ja Alternativen auf der Bank gewesen. Von daher glaube ich, ist es schon ziemlich sicher ein relativ großer Vertrauensbeweis und den er natürlich dann auch direkt eingezahlt hat. Ich kann dich beruhigen, ich habe drei andere Sachen, die aber natürlich so ein bisschen ähnliche Aspekte abdecken, die du auch angesprochen hast. Zum einen Gegenpressing. Ich war überrascht in den ersten 15, 20 Minuten, wie wenig wir es eigentlich gemacht haben. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht, dass wir so ein bisschen in Schwung kommen mussten in unserem ersten Heimspiel. Aber ich fand so die ersten 15, 20 Minuten doch recht, ja, fad, von unserer Seite. Da war Leeds, ich will nicht sagen besser, aber hatte aus meiner Sicht schon ein paar Spielanteile. Waren offensichtlich auch nicht gewillt, irgendwie nur hinten zu stehen. Und als wir dann also, ich will es nicht sagen, aber komischerweise erst so ein bisschen nach der Ødegaard-Verletzung haben wir dann irgendwie ein bisschen höher gestanden, vielleicht dann sowieso mit Vinaly dann später generell, aber auch dann, als Ødegaard nicht mehr so, ich hatte den Eindruck, dass er dann in dem Sinne eigentlich nicht mehr wirklich einsetzbar war und zwar noch auf dem Platz war, aber von vornherein irgendwie schon gesagt wurde zu Declan Rice, hier spiel mal sozusagen weiter vorne und auch Zubimendi fand ich, war offensiver. Dann hat das Gegenpressing gut funktioniert, beim 2-0 hat man es gesehen und auch sonst eigentlich in der gesamten zweiten Halbzeit haben wir eigentlich Leeds nie über die Mittellinie quasi in unsere eigene Hälfte kommen lassen, ganz selten mal. Wir haben sehr schnell die Bälle wieder zurückgeobert. Vinary hat es gut gemacht. Zubimendi sehr, sehr zweikampfstark. Definitiv ein Pluspunkt. Zweiter Aspekt, der mir aufgefallen ist, oder ich glaube, den man hervorheben muss, gerade auch, weil es in der anderen Saison oder in der vergangenen Saison nicht so war, anders war, Effizienz. Ich hatte den Eindruck oder so ein bisschen die Befürchtung, Mitte der ersten Halbzeit, das Spiel läuft wieder so wie viele Spiele in der letzten Saison zu Hause. Wir haben Leeds relativ tief stehend, dann ab Minute 30. Ja, und wir eiern so ein bisschen um den Strafraum rum, haben es halt auch nicht geschafft, irgendwie in den ersten 30, 35 Minuten Gyökeres gut einzubinden. Dann die eine Situation nach Gegenpressing wohlgemerkt, hat er dann irgendwie relativ kläglich verdaddelt. Da hatte ich dann schon die Befürchtung, wir packen es nicht. Klar, das 1-0 nach einem Standard irgendwie sinnbildlich, dass es nicht aus dem Spiel heraus passiert. Aber dann dankenswerterweise haben wir es ein bisschen anders gemacht, fand ich, als in der letzten Saison. Stichwort Gegenpressing. Wir sind dann halt aggressiver gewesen, haben uns nicht zurückfallen lassen, haben auch stärker auf Chancen hingearbeitet und dann in der zweiten Halbzeit einfach sehr, sehr souverän gespielt. Und das wäre dann sozusagen ein bisschen auch mein dritter Punkt neben der Effizienz halt. Also wir haben nicht viele Chancen benötigt, um die Tore zu machen. Aber der dritte Punkt, den man, glaube ich, herausstellen muss, ist, dass wir die Tore gemacht haben. Und ich glaube auch in der Höhe war der Sieg vielleicht ein Tor zu hoch, aber insgesamt gut, kein Gegentor nach der einen Chance von Leeds in der ersten Halbzeit, so gut wie nichts mehr zugelassen. Und dann letztendlich auch so ein Spiel, in dem du so überlegen bist, in dem du so viel Ballbesitz hast, auch dann so in der Deutlichkeit zugemacht, wie man es eigentlich von einer Mannschaft wie Arsenal erwartet. Will jetzt nicht sagen, dass es das Neue ist in dieser Saison, dass wir es anders machen als in der letzten Saison, aber so hätte man sich auch ein Spiel in der vergangenen Saison häufiger gewünscht.
Ja, definitiv, weil wir da halt oftmals eben nicht diesen nächsten Schritt gemacht haben, den du gerade besprochen hast, ne? Also einfach nach dem 1-0 den Deckel drauf machen, selber aggressiv der ganzen Sache nachgehen. Und dann sind wir halt oft bestraft worden, was halt zu einer Vielzahl von Unentschieden führte, die unterm Strich nachher mathematisch eben der Genickbruch waren. Das war definitiv gestern sage ich schon, vorgestern war es ja schon, anders. Ich gebe dir recht, es hat ein bisschen gedauert, bis wir den Rhythmus gefunden haben. Am Anfang war das wirklich noch so ein bisschen so, wir müssen irgendwie erstmal so ins Laufen kommen, die Abläufe müssen irgendwie passen, aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen der Effekt der ja, startenden frühen Saisonphase. Nur dann, als wir so ein bisschen auch Sicherheit mehr bekommen haben durch das 1-0 und durch dieses dann auch wirklich schön rausgespielte 2-0, war das in der zweiten Halbzeit eine Leistung, wo ich sage, das ist das, was man sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat und wo man darauf aufbauen kann und was man sicherlich auch teilweise eben als Vorlage nehmen kann für genau solche Partien.
Klar, du hast es ja auch schon gesagt zu Beginn in deinem in ersten Punkt, Kadertiefe, Auswechslung, ist natürlich in dem Sinne ein etwas anderes Feeling quasi, wenn du gefühlt eine Startelf hast, die trotz Verletzungen und Abwesenheiten so klingt, wie sie dann halt bei Anpfiff begonnen hat. Ben White nicht dabei gewesen, klar, konnte durch Timber 1:1 ersetzt werden. Kai Havertz haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, nicht dabei gewesen, klar. In dem Sinne dann unverändert zur United Startelf mit Gyökeres, aber in dem Sinne halt auch ersetzbar erstmal gewesen, ohne dass jetzt zu viel Qualität verloren gegangen ist. Und dann hast du halt eine Bank, wo ein Trossard und ein Martinelli und ein Vinery draußen sitzt und du ja in dem Sinne quasi drei Spieler hast neu dabei, die ja, den Vorzug erstmal kriegen mit Madueke, mit Saka und auch mit Zubimendi, zwei davon Neuzugänge, Saka eigentlich ja gesetzt. Und da macht sich dann halt bemerkbar, dass du auf einmal offensiv aus dem Vollen schöpfen konntest vor diesem Spiel. Wird ja jetzt nicht mehr so sein, aber in dem Sinne quasi, ja, wann hatten wir Martinelli und Trossard zuletzt auf der Bank? Und Vinery, aber ja, gleichzeitig eine Offensive, die sich vom Namen her nicht verstecken muss. Und ich finde, Madueke hat es auf der rechten Seite eigentlich noch fast besser gemacht als auf der linken, aber ich finde, er hatte viele gute Ansätze. Überlauf mit Calafiori hat gut funktioniert an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich glaube, was offensichtlich auch war, ist, dass von den Abstimmungen und den Laufwegen, von der Präzision immer noch vieles nicht so funktioniert, glaube ich. Aber das kann in einem zweiten Spiel auch, kann man in dem Sinne, glaube ich, noch nicht in Perfektion verlangen. Ich meine, die Kombination Madueke-Calafiori hat noch nicht einmal zusammengespielt. Man hat schon gesehen, dass es auf rechts mit Timber und Saka ein bisschen besser gelaufen ist, aber auch noch nicht ideal. Ich fand, Saka war auch vor seiner Verletzung, ja, schon aktiv, aber auch jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so wirkungsvoll. Und Ødegaard war ja relativ schnell durch seine Schulterverletzung außen vor genommen. Aber es ist halt, es ist in dem Sinne natürlich, und jetzt mit der Eze-Verpflichtung ja nochmal mehr, du hast einfach so viel offensive Power momentan. Und letztendlich, und das macht es ja wahrscheinlich dann auch für den Gegner schwierig, du bist in dem Sinne ja schwieriger ausrechenbar, du musst dich auf unterschiedliche Gegenspieler einstellen, Madueke wechselt von links nach rechts und das macht es natürlich für den Gegner auch schwierig und kompliziert.
Macht es auf jeden Fall und gibt halt auch sehr viele Optionen, die man selbst als Trainer ja, anbieten kann, die man ausprobieren kann, mit denen man spielen kann, auch auf verschiedene Situationen hin, verschiedene Gegner hin. Und ich finde, man hat gut gesehen, dass diese ganze Diskussion, die vielfach geführt worden ist im Vorspann zu der Saison und zu der Frage, warum brauchen wir da noch einen, hier noch einen, sind das nicht zu viel und all diese Dinge, dass genau das sich relativ schnell dahingehend ausgegangen ist, dass man genau gesehen hat, warum wir entsprechende Kadertiefe auch in der Qualität benötigen. Schnell hast du zwar wieder zwei Verletzungen. Du musst nicht nur in der Partie reagieren, du musst auch in den kommenden Spielen, die hochgradig anstehen, eine weiterhin sehr, sehr gute Startformation haben. Und du musst die Möglichkeit haben, in der Spielsituation selber wechseln zu können und dann halt eben keinen Qualitätsverfall dadurch zu verzeichnen. Also das ist für mich so eine Erkenntnis, die eigentlich gar keine Erkenntnis hätte sein dürfen, aber die einfach nur bestätigt, was wir über die ganze Sommerpause hinweg ja eigentlich gebetsmühlenartig gepredigt haben, dass wir genau eben an der Stelle nachschärfen müssen, was uns in den letzten Jahren halt abgegangen ist. Und das war halt diese Möglichkeit. Und wenn man dann auf die kommenden Partien guckt, jetzt am nächsten Spieltag an der Anfield Road gegen Liverpool, und man halt diesen Gedanken im Kopf hat, Odegaard wahrscheinlich nicht rechtzeitig fit, Saka auf jeden Fall nicht, wäre man in der letzten Spielzeit, glaube ich, sicherlich schon in völligen Panikmodus verfallen. Jetzt kann man einfach mal ganz beruhigt auf den Kader schauen und können sagen, okay, wir haben Optionen, diese Position weiterhin qualitativ hochwertig zu besetzen. Ein Spieler wie Saka zum Beispiel ist natürlich auch auf einem so krassen Niveau, wo ich sage, der ist nicht 1:1 ersetzbar, aber wir haben trotzdem dann nicht plötzlich, ich sag mal, Reece Nelson stehen, der dann diese Position irgendwie versuchen muss auszufüllen. Also das ist schon eine Sache, die verdeutlicht hat, glaube ich, am Wochenende schon am zweiten Spieltag, warum wir in dem Transferfenster so agiert haben, wie wir agiert haben.
Ja, und man hat das ja auch im Spiel gemerkt, dass wir keinen Bruch hatten, ne? Also ich will nicht wissen, wie eine Situation in der letzten Saison gewesen wäre, wenn Saka und Ødegaard ausgewechselt werden. Dann wäre vielleicht so ein Spiel eben auch 1-1 wieder ausgegangen. Oder man hätte irgendwie das 1-0 über die Zeit retten müssen oder hätte noch einen Anschlusstreffer kassiert, solche Sachen. Du hast ja schon im Spiel keinerlei Bruch oder Qualitätsverlust gemerkt und obwohl nur in An- und Abführung dann erstmal ein Trossard auch eingewechselt wurde. Ja, Verletzung ist ein gutes Stichwort. Du hast es ja erwähnt, Ødegaard und Saka scheinen aber bei beiden ja nicht so gravierend zu sein, wie man es oder wie es auch potenziell hätte sein können. Ich hab jetzt gelesen, wie Saka 3 bis 4 Wochen, was wahrscheinlich eher auf ein Comeback gegen Man City hinläuft, am 21. September, glaube ich.
Unter Ausnutzung der Länderspielpause, ganz wichtig, ne?
Das ist klar, genau, aber es wird auf alle Fälle Liverpool verpassen, Nottingham verpassen und ich glaube auch unser erstes Champions League-Spiel dann. Gut, muss man mal gucken, wie er sich in dem Sinne regeneriert, aber hätte natürlich schlimmer sein können. Ja, Stichwort Saka-Verletzung. Ich hatte es in der Hangouts-Gruppe Sonntagmorgen schon reingeschrieben, weil mir der Gedanke halt irgendwie Samstag beim Gucken auch wieder kam. Ich meine, Verletzungen gehören zum Sport dazu. Auch solche Verletzungen wie Oberschenkelzerrung, die ja in der Regel meist ein Indikator für eine Überbelastung sind, gehören in irgendeiner Form dazu. Bei Saka finde ich es jetzt, ich will nicht sagen besorgniserregend, aber ich finde es schon verstärkt oder es kommt häufiger vor bei ihm. Und ich finde, wir zahlen so ein bisschen den Preis, glaube ich, jetzt in dieser Saison. Und deswegen müssten wir schleunigst davon auch wegkommen, so meine These und Herangehensweise, dass wir müssen einfach mehr rotieren, weil wir haben einfach Spieler im Kader. Saka an allererster Stelle genannt, aber auch Declan Rice, Saliba, Gabriel, die schlichtweg überspielt sind aus den letzten Spielzeiten, mangels Alternativen, die wir damals hatten. Und ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, es wird ja nicht weniger in dieser Saison. Klar, die meisten hatten einen relativ freien Sommer, anders als letztes Jahr dann noch, aber es wird ja in dieser Saison nicht weniger. Ich glaube, wir müssen schleunigst und es wäre wirklich gut und deswegen kann man eigentlich auch den Verein nur loben für die Transferpolitik, dass auch offensiv was gemacht wird und Stichwort Defensive. Auch da müssten wir aus meiner Sicht nochmal aktiv werden, um mehr rotieren zu können. Wir müssen einfach an den neuralgischen Stellen in der Lage sein, auch Spieler mal zu schonen. Ich glaube, das hat die Saka-Verletzung nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, weil es kann nicht sein, dass du also ein normal fitter Spieler, der nicht überbelastet ist, der wird am zweiten Spieltag in der Saison keine Oberschenkelzerrung kriegen können. So. Klar, er hatte natürlich die eine Verletzung in der letzten Saison. Ist jetzt auch nicht das gleiche Bein, aber kann natürlich in irgendeiner Form auch nochmal sein. Aber solche Verletzungen, Oberschenkelzerrungen, sind ja Klassiker von wirklich einer Überbelastung. Und wir haben einfach in den letzten Jahren schlichtweg zu viele wichtige Spieler zu sehr belastet, muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe nicht, dass wir den Preis dafür jetzt in dieser Saison zahlen. Und selbst wenn wir es mal machen müssten, sollten wir in der Lage sein, diese Ausfälle zu kompensieren. Wir müssten aus dieser Spirale eigentlich in dieser Saison raus, damit wir es spätestens in der nächsten Saison nicht mehr haben. Aber einmal drin brauchst du eigentlich so eine Art Übergangsjahr quasi. Blöd nur, dass nächsten Sommer schon wieder ein großes Turnier ist.
Ja, ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, Odegaard ist unglücklich.
Ja, das kann immer. Ja, wie gesagt, also Verletzungen gehören ja dazu, dass der Odegaard
ist aus meiner Sicht. Das ist ja Sicht auch eine Schulterverletzung, wenn ich es richtig gesehen habe. Saka, ja, ist definitiv bedenklich. Zumindest ist es aber nicht der gleiche Oberschenkel, wie man wohl beobachten konnte. Es ist auch bei anderen Spielern Thema, glaube ich, insgesamt so ein bisschen das Bild, der, was dort zu zeichnen ist, der immensen Spielbelastung aufgrund des Spielkalenders schlichtweg. Man muss gucken. Also unterm Strich gesehen gebe ich dir recht, dass man natürlich jetzt mehr Möglichkeiten, mehr Optionen hat, halt die Rotation auch unter dem Spiel quasi vorzunehmen. Das heißt, sofern es der Spielstand zulässt, an gewissen Stellen halt auch zu wechseln und dadurch halt schon eine Entlastung zu schaffen. Das heißt, nicht immer einen tollen 90 plus Minuten zu haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, aber auch ansonsten durch eine Rotation insgesamt mehr Flexibilität für die Spieler in der Belastungssteuerung zu schaffen. Osaka wundert es mich jetzt eigentlich auch, weil er ja eigentlich dann nach der Verletzung eigentlich relativ behutsam wieder einsteigen konnte, dann auch einen vollkommen unbelasteten Sommer hatte, in dem er eigentlich ja sich auch so einen gewissen Aufbau- und Trainingsrückstand wettmachen wieder konzentrieren konnte. Man muss schauen, es soll ja wie gesagt nicht so tragisch ausfallen, aber insgesamt gesehen muss man natürlich auch schon da gucken, dass man die Belastungssteuerung unter dem Aspekt dann auch in den Fokus rückt.
Nee, natürlich ist es blöd. Ich meine, das ist, keine Ahnung, in der idealen Welt wird so ein Saka natürlich in der Infield oder in der Startelf haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass in den letzten Jahren bei Liverpool Saka jetzt nie irgendwie seinen Stempel aufgedrückt hat. Also es war jetzt nie das Saka-Spiel an der Anfield Road oder so. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass er mal nicht spielt und nicht dabei ist. Macht es aus meiner Sicht für Liverpool eher schwieriger als einfacher. Weil ich fand eigentlich, dass Liverpool sich immer sehr, sehr gut auf Saka eingestellt hat. Und ja, jetzt ist halt mal jemand anders dabei oder sowieso andere, von daher kann in dem Sinne ja auch von Vorteil sein. Aber klar, du willst natürlich in so einem Top-Spiel deine besten Spieler eigentlich dabei haben, weil sie potenziell so ein Spiel natürlich auch entscheiden können. Ja, Ødegaard ist fraglich. Ich bin mir relativ sicher, dass man nichts riskieren wird. Gleichzeitig ist es halt eine Schulterverletzung, muss man halt gucken. Schmerzen kann man auch in irgendeiner Form übertünchen, aber andererseits will man das natürlich auch nicht verschlimmbessern quasi, indem man halt dann irgendwie spielt und dann fällt er halt nochmal. Von daher, ja, ich glaube, Ødegaard wird dabei sein. Saka ist definitiv nicht dabei. Ist halt dann noch so ein bisschen die Frage, wie man taktisch auch vorgeht. Wenn man Ødegaard in Anfield spielen lässt, wird er sicherlich auch zur Nationalmannschaft reisen. Wenn man sagt, es geht noch nicht, kriegt er vielleicht eine Pause von der Nationalmannschaft? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken.
Ja, schwer. Schwer. Dann schon wieder die Länderspiele dazwischen. Ist wie immer ärgerlich.
Die kommen aber auch schon wieder. Wo wir gerade bei Verletzungen sind und Nationalmannschaft, Kai Havertz ja nicht dabei bei uns, aber auch nicht bei der Nationalmannschaft. Ich habe vorhin nur in der Agentur mir dann noch gelesen, dass irgendwie Völler gesagt hat, er ist natürlich nicht dabei. Und dann hat er aber auch gesagt, das Knieverletzung kann auch noch viel länger dauern, ist noch völlig offen, weil immer noch zu diskutieren oder immer noch diskutiert wird, ob man es irgendwie konservativ behandeln kann oder ob halt ein operativer Eingriff stattfinden muss. Also ich glaube nicht, dass wir Havertz in den nächsten 2 Monaten sehen.
Eigentlich wahrscheinlich nicht, ne? Also, weil genau das, was im Laufe der letzten Woche sich so ein bisschen dann ergeben hat, oder wie sich das
Aber
Ganze.
ich weiß jetzt gar nicht genau, was er eigentlich hat. Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Irgendwas am
Ich
Knie.
habe bisher auch keinerlei wirkliche belastbare Aussage dazu gehört.
Also was
Was
ja
ja.
offensichtlich ist, das hatte ich ja auch schon irgendwie befürchtet oder auch ge gedacht halt, weil man irgendwie dann doch irgendwie mit, wir müssen auch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden, also irgendwie ein Kreuzbandriss oder irgendwas mit den Bändern scheint es ja nicht zu sein. Das wäre ja auch dann schon operiert worden. Deswegen ist das in dem Sinne schon mal positiv. Also es ist jetzt beispielsweise nicht die Rhesusverletzung, aber es ist irgendwie auch nicht sonst bisher kommuniziert worden, was das Problem eigentlich ist. Auch Arteta war am Freitag sehr schmallippig, was das angeht.
Absolut, also es ist definitiv nicht ganz, die Katze ist ja nicht ganz aus dem Sack. Nichtsdestotrotz muss man wahrscheinlich darauf schließen, dass es eben nichts ist, was ich sag mal kurzfristig wieder zu beheben ist, weil man sonst wahrscheinlich nicht so schnell in der Transfer Sache agiert hätte, auch wenn man es jetzt in gewisser Weise nicht so darstellt und es ohne Frage vorher Kontakt gegeben hat. Aber ich glaube, anzunehmen, dass diese Verletzung von Kai Havertz nicht in irgendeiner Art und Weise ein Katalysator für diesen Transfer war, dürfte sicherlich sehr blauäugig sein. Von daher müssen wir, glaube ich, leider weiter abwarten, wie hoch da die Ausfallzeit bei Kai Havertz sein wird. Ich hoffe, es wird nicht zu lang, weil ich glaube, er ist in einer echt guten Vorbereitung gewesen und war wirklich auch topfit in der Angelegenheit, wie es halt auch entsprechend in der Vorbereitung angegangen ist. Und es ist einfach bitter. Andererseits hast du dadurch in Anführungsstrichen so ein bisschen den Vorteil, dass Gyökeres sich schneller auf die Situation, in der er sich jetzt befindet, einstellen muss, weil du halt weniger Rotation in dem Bereich an der Stelle hast. Ja, halt alles so seine Vor- und Nachteile, je nachdem, von wo man ganz dann schlussendlich betrachtet. Im optimalen Fall möchtest du natürlich einen Kai Havertz in deinem Kader haben und ihn halt als Option für die Mannschaft zur Verfügung stehen haben.
Ja, zumal, ich meine, klar, kann auch immer argumentieren, gut, dass sie sich alle jetzt verletzen, weil September, Oktober, November oder Dezember mit den ganzen Europapokal-Sachen, die dann noch dazukommen und Carabao Cup, ich meine, jetzt hast du immer noch den Wochenrhythmus bis Mitte September, von daher gut. Aber so schnell wird er nicht zurückkommen und man kann eine gute Besserung wünschen. Ich hoffe sehr, dass es nicht allzu schlimm ist, aber ich habe es auch gelesen, dass man versucht es ja wohl erstmal konservativ und wenn das nicht geht, wird man um eine Operation nicht drum herum kommen und was das dann heißt bezüglich Ausfallzeit, wird man sehen. Genau, Gyökeres hast du schon angesprochen, erster Doppelpack, tja, hatte eine unglückliche Situation in der ersten Halbzeit, da dachte ich schon, die Hater und Kritiker kriegen einen weiteren Eintrag in ihrem Buch, hat sich in der zweiten Halbzeit dann aber ganz gut gemacht. Ja, wie bewerten wir sein erstes Heimspiel? Ich fand es jetzt nicht überragend, aber als Stürmer musst du Tore machen. Wenn du zwei Tore schießt, ist
Ja.
egal.
Ich glaube, das ist also dieser Punkt. Also ich glaube, insgesamt wieder wahrscheinlich mehr versemmeln, als er trifft. Aber wenn du viele Chancen hast, triffst du viel. Und unterm Strich gesehen ist das Einzige, was für ihn zählt, die Treffer zu erzielen. Und ich glaube, das hat man in den Szenen auch gesehen. Der erste Treffer war ja quasi ein klassischer Gyökeres-Treffer. Der Lauf links rein, ziehen, Mitte, abschließen an kurzen Pfosten, ist, glaube ich, kein unbekannter Move. Und der zweite, der Elfmeter, wie er ihn schießt, ist Hammer. Es erinnert mich so ein bisschen an Harry Kane, auch wenn ich den Namen ungern in den Mund nehme, aber auch diese schiere Gewalt, einfach ohne großen Schnickschnack, einfach drauf auf den Kasten, lässt auch erkennen, was er für ein Spielertyp ist. Ja, der hat einfach nur diesen Tunnelfokus, die Tore zu erzielen. Ich glaube, das ist nichts, wofür ich ihn kritisieren werde, sondern das ist einfach das, wofür man ihn geholt hat. Und ob er dann irgendwo mal einen verdaddelt oder ob es nicht so toll aussieht, wenn er den Ball irgendwie im ersten Moment stoppt, ist meines Erachtens dafür völlig irrelevant. Er macht das, wofür man oder wofür er in der Mannschaft gedacht ist. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, man hat gesehen, diese brachiale Gewalt, die ihn irgendwie auch im Jubel dann da ausgezeichnet hat, nach dem ersten Treffer, und auch der Rest der Mannschaft, der genau gemerkt hat, okay, das ist jetzt ein super wichtiger Moment, der da vielleicht schnellstmöglich abgefallen ist. Von daher optimal. Und du hast noch geschrieben, jetzt wird noch ein Tor von ihm fehlen, und plumps, dann war es da. Ich fand es gut. Ich fand, dass den Treffer, den er zum 3-0 gemacht hat, fand ich auch einfach vom Ablauf her gut. Es zeigte halt eben, dass er eben ja einfach diese Power hat, durch so eine Abwehrlinie auch so ein bisschen sich so durchzuboxen, irgendwie einfach da durchzukommen. Viele haben ja so ein bisschen kritisiert, dass er am letzten Spieltag bei Manchester United von De Ligt so ein bisschen quasi gebettelt worden ist. Ja, mag sein. Ist auch schwer, irgendwo in dem ersten Spiel der Premier League auswärts bei United direkt da sämtliche Lorbeeren einzuheimsen. Aber wenn er in den Spielen, in denen wir gegen so einen niedrigen Block spielen oder eben gegen Mannschaften, die wir grundsätzlich halt am Ende klar schlagen müssen, die Tore macht, habe ich da gar kein Thema mit. Dann kann in irgendeinem Spitzenspiel von mir aus relativ häufig ja eher gedoppelt werden, aus dem Spiel genommen werden. Entscheidend sind da halt die anderen Spiele bezogen auf unsere letzten Spielzeiten gewesen, in denen wir dann oftmals es nicht geschafft haben, die entscheidenden Punkte zu holen.
Und ein Stürmer wird auch mal Chancen nicht nutzen. Das gehört dazu. Deswegen auch er wird keine 100%-Quote haben. Wichtig ist aus meiner Sicht, und ich glaube, da muss die Mannschaft noch besser werden und wird auch besser werden. Ich finde, wir müssen ihn noch besser einsetzen oder anders auch einsetzen, glaube ich. Ich denke, es ist auch für alle eine Umstellung, dass da jetzt ein anderer Stürmertyp vorne steht. Und ich glaube, auch er muss sich noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser in Szene setzen. Aber vielleicht geht es dann über diese Einzelaktionen, um erstmal quasi, um auch reinzufinden, quasi, dass du mal die Tore hast und dann vielleicht auch ein bisschen lockerer auftreten kannst. Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, wofür wir noch ein Lob aussprechen müssen, du hast es schon erwähnt, gute Außenverteidiger, Timber sowieso, mit zwei Toren und einer Vorarbeit, aber auch Cadafiori hat mir gut gefallen. Auch da kann man nur hoffen, dass er fit bleibt. Aber ich finde, er macht es wirklich gut, sowohl defensiv als auch offensiv. Habe ich ja schon gesagt, Manu Eke ganz gut eigentlich harmoniert und halt auch jemand, der ja, der sich in dem Sinne nicht zu schade ist, auch ich sag mal, für die eine oder andere Art dreckige oder auch unangenehme Aktion. Ne? Also gefällt mir sozusagen als Gesamtpaket einfach gut. Defensiv klar, wenig gefordert, aber stand sicher und hat auch genug offensive Impulse. Von daher glaube ich ganz gut. Also definitiv ein Upgrade zu Sinchenko sowieso. Und ja, man muss auch sagen, aus meiner Sicht, zu Recht momentan kriegt er den Vorzug vor Lewis Skelly. Ohne dass wir sagen können, dass Lewis Skelly jetzt das nicht verdient hat, aber ich sag mal so, es gibt wenig Grund, was daran zu wechseln. Ne? Also wüsste jetzt nicht, warum Lewis Skelly da spielen soll bei den derzeitigen Leistungen von Calafiori.
Ja, abgesehen davon ist natürlich auch so ein bisschen die Thematik, dass dann Lewis Skelly vielleicht auch mehr in den Mittelfeldbereich positionieren wird in Zukunft. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das ja nicht zwingend immer diese Konkurrenzfrage ist.
Er hat ja, als er eingewechselt wurde, war er ja auch dann wieder in dieser eingeknickten Position. Andererseits Calafiori. Ja, ich aus meiner Sicht hat Calafiori definitiv den Vorzug verdient momentan. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob nach Liverpool Arteta auch noch so denkt. Ich glaube, Liverpool wird für Calafiori auch so ein bisschen Der Lackmustest.
Lackmustest, ja. Obwohl er passt zu Jörg, das war natürlich ein Traum.
Ja, klar, das meine ich ja. Also das ist in dem Sinne, ja, jemand, der halt offensiv auch Akzente setzen kann. Klar, kein Luis Scally auch, aber ja, ist gut. Man kann nur hoffen, dass er jetzt in einen vernünftigen Rhythmus mal kommt und nicht in 2 oder 3 Wochen schon wieder verletzt ist, weil du siehst jetzt eigentlich erstmal, was er für eine Qualität hat, die er in der ganzen letzten Saison eigentlich ja nie auf die Matte bringen konnte.
Ja, aber gesehen auf den Rhythmus, den er hat, auf die Menge der Spiele, die er auch in der Vorbereitung machen konnte, das macht sich bezahlt. Es zeigt sich sofort sehr deutlich. Und ja, ich mag ihn ja sowieso, also als Charaktertyp irgendwie. Er gibt der Mannschaft irgendwie was. Ja, bin gespannt. Aber ich sehe auch das Spiel gegen Liverpool als einen sehr, 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 sehr guten Test, den man sich da stellen muss. Also das wird spannend.
Ja, gut, der Test heißt Mo Salah, ne? Also, ich sag mal so, gibt einfachere Aufgaben und Luis Scally hat es schon einmal versucht, war nicht so gut. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Wird man sehen. Eine Ergänzung noch, Stichwort Jurrien Timber, musste ja spielen, weil Ben White verletzt ist. Auch da hat man relativ wenig gehört, was konkret das ist und wie lang. Auch schon wieder so leicht mit Panik und Zähne Klippern, die Aussage von Arteta in der Pressekonferenz. Nee, Timber war Mittwoch nicht im öffentlichen Training dabei. Wir müssen darauf achten, dass er nicht zu stark belastet wird und müssen gucken und solche Sachen. Auch das ist in dem Sinne hoffentlich nur vorübergehend. Wir haben also mit Timber und White 2 anfällige Rechtsverteidiger. Calafiori muss noch beweisen, dass er auch mal eine ganze Saison über weitgehend fit bleiben kann. Da kommt die Nachricht in dem Sinne recht, dass wir offensichtlich in der Defensive noch Verstärkungen suchen. Unter Vorbehalt, dass da Spieler den Verein vorher eben noch verlassen, die wir jetzt nicht mehr gut genug halten. Aber wir haben einfach auch, ich will nicht sagen, Lazarett da hinten, das wäre übertrieben, aber dass Ben White schon wieder nicht dabei ist und auch bei Jurrien Timber irgendwie Belastung schon gesteuert werden muss. So willst du nicht in der Saison gehen, muss man ganz klar sagen. Das ist fern von ideal und optimal.
Absolut. Und ja, was du ansprichst, ist Hinkepier heißt der, glaube ich, ne?
Ja, ich habe ihn immer
Von
verwechselt mit George Hinkepiep, war mal
ja,
ein Radprofi.
ich habe nämlich auch erst heute nachgeguckt,
War
als
ein
ich dann hier.
Radfahrer mal früh. Also was
Ich
heißt.
habe Hinkepiep nur gelesen. Ich dachte, Hinkepiep, ist das doch irgendwie, aber dann hatte ich gedacht, vielleicht wäre es sein Vater, aber dann habe ich auch gemerkt, dass es eine Sportart ist.
Ja, andere Sportarten.
Genau, Verteidiger von Bayer Leverkusen. Ja, das ist das, was heute David Ornstein gemeldet hat, dass wir da in Verhandlungen stehen. Vieles an der Stelle wird aber sicherlich abhängig sein von noch ein paar Abgängen, die wir realisieren müssen.
Ja, die
Da bin ich
Situation ist, glaube
ganz.
ich, die ist relativ einfach. Also, wenn ich würde einen Tipp abgeben, ich glaube, er landet nicht bei uns. Also, ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, es ist einer, der, er würde die Mannschaft definitiv besser machen. Hat internationale Erfahrung, hat Champions League Erfahrung, Bundesliga Erfahrung. Weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt als Stempel haben muss. Aber definitiv, also definitiv, was ich so von Leverkusen gesehen habe in der letzten Saison, ein paar Spiele waren das ja, ist definitiv immer hängen geblieben als jemand, der da sehr gut agiert hat. Ich glaube nicht, dass wir es realisieren können. Ich weiß es aber nicht. Also er hat ja wohl nach dem Spiel gegen Hoffenheim Tränen überströmt, dass er den Platz verlassen, weil das wohl sein letztes Spiel war. Spurs sollen mit im Rennen sein, was ich gelesen habe, bieten sie aber wohl nur ein Leihgeschäft plus Kaufverpflichtung im nächsten Sommer. Das heißt, die Ablöse würde dann erst irgendwie im nächsten Jahr fällig. Wir sind wohl bereit, direkt zu zahlen, aber nicht ganz so viel. Sind wir, glaube ich, aus meiner Sicht dann erstmal schon in der besseren Verhandlungsposition. Ich glaube auch, dass wir den Spieler haben wollen. Ich glaube auch, was ich so lese, der Spieler will zu uns oder eher zu uns als zu Tottenham. Wer kann es ihm verdenken? Stand jetzt wäre ich überrascht, wenn wir es realisieren könnten, weil ich glaube, wir kriegen die anderen nicht weg.
Nicht rechtzeitig.
Ich habe
Ja.
nicht oder nicht recht. Ja, das ist ja vollkommen egal. Letztendlich muss es ja aus meiner Sicht bis zum Wochenende passiert sein, damit du ungefähr gucken kannst, was du für ein Hinkepi auf dem Tisch stehen kannst. Und wir reden von Spielern wie Sinchenko, Kivior. Also Kivior glaube ich ja sogar am ehesten noch. Da müssten wir aus meiner Sicht auch wieder so eher so oder so tätig werden, weil er eigentlich jemand ist, der ein Backup für Gabriel gewesen wäre. Aber ich glaube, wir müssten noch mehr generieren, um ein Hingebiet zu finanzieren, letztendlich als Gesamtpaket. Deswegen habe ich, sind ja die Namen Kivior und Sinchenko auch in dem Ornstein-Bericht erwähnt worden. Kivio, denke ich, ist noch jemand am ehesten, den man wegbekommt, aber wo ich auch sagen würde, den hätte ich auch gar kein Problem, hatte ich letztes Episode schon gesagt, wenn wir ihn behalten würden. Und die anderen Namen, Reece Nelson, Lokonga, Fabio Vieira, Zinchenko, es ist so wenig Gerüchte und News um diese vier Personen. Also entweder alle vier unterschreiben morgen und wir sagen, ups, wie ist das passiert? Oder wir haben die in den nächsten Monaten quasi noch und können sie ja nicht mal registrieren quasi. Ja, also die würden ja
Ja.
nicht mal im 25er-Kader reingehen
Statt
wahrscheinlich.
ja.
Andererseits ist da der Druck dann halt auch so groß, insbesondere bei so Spielern wie Fabio Vieira, Reece Nelson, die müssen ja auch spielen, weil das sonst ist das ja in dem Sinne dann quasi Karriere an den Abführungen schädigend, wenn du jetzt eine
Ja.
Saison nur rumsitzt. Die Frage ist halt, ob man da noch irgendwas generieren kann. Aber wie gesagt, so ein 45 bis 60 Millionen für Hinkepi insgesamt als Gesamtpaket kriegen wir, glaube ich, nur realisiert, wenn wir da alle drei oder vier in irgendeiner Form abgeben. Wäre aus meiner Sicht aber auch ein klassischer Deadline-Day-Transfer.
Dann läuft es jetzt genau aus, aufgrund des Wochenendes, erst am 1., an dem Montag.
Das ist eine gute Frage. Ich kann ja mal parallel kurz gucken. Ich hatte mir Montag abgespeichert, weil ich dachte, ich hatte das irgendwo auch mal nachgeguckt, weil ich dachte, das würde ganz gut zu so einer würde ganz gut passen zu der Podcast-Episode montags. So, also in der Bundesliga endet es am 1. In England am Freitag schon.
Jetzt Freitag.
Am 29. Ist das so?
Das kann ich mir vorstellen.
Das muss ich mir als.
Naja,
Nee,
sucht
nee.
mir das mal raus. Ich spreche so
Stopp,
lange
stopp, stopp, alles
über.
gut, alles gut, gut. Ich habe hier einen Artikel bei Sky Sports. Das ist besser. Monday, September 1st.
Ja,
7 p.
nächste Woche.
7 p.m. allerdings schon. Also
Ja,
quasi,
okay.
quasi mit Podcast-Beginn haben wir dann auch zu Recht durchgesetzt, die Regelung.
Ja gut, müssen wir gucken, ob
Ja,
alle
klar, Fax.
Funkgeräte bis dahin stillstehen.
Ja, also Montag, aber ist auch klar, dass du in dem Sinne eigentlich das vor dem Wochenende eintüten musst.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, ich habe meine Zweifel, wäre natürlich irgendwie gut, weil ich finde, wir müssten dann defensiv noch was tun. Auch angesichts der Wild-Kivior-Situation, Calafiori, bla bla blub, hatten wir besprochen, überspielt halt Saliba Gabriel. Ich finde, wir sind dann defensiv, obwohl Mosquera ja dabei ist und auch gespielt hat. Aber da kannst du auch nicht erwarten, dass der in der ersten Saison da alles rausreißt. Brauchst du eigentlich noch jemanden? Gut, wir werden es sehen. Wird genug zu besprechen sein. Eine Person mehr haben wir aber im Offensivbereich. Eze ist am Samstag im Stadion vorgestellt worden, von Crystal Palace gewechselt. Der hat uns in der letzten Episode oder in den vorigen immer schon mal wieder angedeutet, dass er es potenziell irgendwas sein könnte. Am Ende kam es dann doch recht überraschend. Ja, man kann jetzt viel, glaube ich, über den ganzen Transfer und wie es zustande gekommen ist, sprechen und auch irgendwie, ja, ein bisschen Schadenfreude ist dabei, weil er natürlich nicht zu den Spurs gegangen ist und man das so in dem Sinne quasi kurzfristig noch gehijackt hat. Ja, und auch mit Arsenal-Fan und so ist alles gut. Es nützt alles gar nichts, wenn er keine Tore macht, wenn er dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrückt. Deswegen, das ist aus meiner Sicht alles nice to have, ist für die Stimmung gut. Für mich ist dann sozusagen wichtig auf dem Platz. Fragen, die wir aus meiner Sicht diskutieren sollen. Ist er ein Kandidat für die Startelf am Sonntag in Anfield? Auch vor dem Hintergrund, dass Saka nicht dabei ist, dass Ødegaard angeschlagen ist.
Ja.
Also anders formuliert.
Also
Kandidat
so.
Für die Startelf, ja, würde das auch jetzt schon passen? Also würde er auch sozusagen in dem Sinne sein,
also ich glaube,
der Mehrwert sein? Oder würde man halt sagen, ich packe Madueke auf rechts, vielleicht Martinelli links und Venari in die Mitte, wenn Ødegaard nicht spielen sollte?
Ja, ich glaube, die Antwort ja ist meines Erachtens vor dem Hintergrund bei ihm abgebbar, weil er ja Premier League proven ist halt. Also er ist halt kein Spieler, dem das Ganze irgendwie neu ist. Der die Spielgeschwindigkeit, die Atmosphäre, die Gegner irgendwie nicht kennt. Natürlich kennt er das System an sich jetzt bei Arsenal noch nicht im Detail, weil er vorher nicht da war. Aber ich glaube, er hat spielintelligenzmäßig so viel zu bieten, dass er das durchaus relativ schnell verinnerlichen kann und auch im Rahmen eines Spielrhythmus aufgrund seiner Qualität das adaptieren kann. Deshalb kann ich mir das gut vorstellen, dass es so ist, wenn vorausgesetzt Ødegaard spielt nicht. Und wenn er auf die 10, man kann natürlich auch überlegen, wenn Saka nicht spielt, schiebe ich das irgendwo? Also spiele ich ihn auf den Flügeln irgendwie in irgendeiner Art und Weise? Kombiniert Madueke, das ist ja auch nicht so von der Hand zu weisen.
Ja, wo spielt er denn? Das wäre ja überhaupt die Frage. Wo spielt er denn? Also ich habe nochmal geguckt, wo er bei Crystal Palace gespielt hat.
Ja, sehr zentral.
Genau, sehr zentral. Also was heißt jetzt zentral, Punkt. So, aus meiner Sicht, genau, zentral. Aus meiner Sicht spielt er Ødegaard, aus meiner Sicht spielt er Venari. Klar kann Ødegaard auch rechts spielen, aber verschenkt, würde ich sagen. Die Frage ist, was machen wir mit ihm dann, also mit Eze?
Ich finde in der ganzen Diskussion um ihn natürlich verständlich und korrekt, dass man schaut, wo hat er die meiste Spielzeit verbracht, weil es, glaube ich, wahrscheinlich der denklogischste Ansatz an diese ganze Geschichte geht, ist. Ich denke aber auch, dass er ein so flexibel einsetzbarer Spieler ist, dass er die Möglichkeit bietet, Positionen zu bekleiden, die er bisher nicht bekleidet hat. Und das wäre zum Beispiel etwas mehr auf Flügel ausgewichen, vielleicht auch so eine enge 9, das kriegt er vielleicht auch hin. Also ich glaube schon, dass Arteta in ihm einen Spieler sieht, den er flexibel aufgrund seiner Fähigkeiten auch auf Positionen schieben kann, die man ihm vielleicht bisher noch nicht zugesprochen hat. Und vieles wurde auch bei ihm darüber gesprochen oder gesagt, dass er so ein bisschen so diesen Funken, dieses zauberhafte Alter halt irgendwo mitbringen würde. Ich hoffe, dass es so ist. Das setzt aber auch gleichzeitig irgendwo immer voraus, dass du so ein bisschen Art freigeistiges Bewegen hast in deiner Position, in der du dich befindest. Also von daher glaube ich schon, dass wir ihn auf verschiedensten Positionen in verschiedensten Rollen halt sehen werden. Und deshalb bin ich da glaube ich gar nicht so, dass ich ihn irgendwo auf irgendetwas fixieren möchte, sondern einfach schauen möchte, wie passt das gerade taktisch in das Konstrukt rein, in das, was wir gerade benötigen. Und genauso wird Arteta das, glaube ich, auch fürs Wochenende angehen.
Gut, was ich gelesen habe, dass ja viele glauben, er ist sozusagen im direkten Battle mit Martinelli um die linke Seite, wenn man mal eher auf rechts setzen,
was jetzt am Wochenende ja wahrscheinlich aufgrund der Verletzung von Saka notwendig ist.
Sehr wahrscheinlich, genau. Ich bin gespannt. Also klar, ich meine, er hat bei Crystal Palace extrem gut gespielt. Seine Stats, seine Werte sind exzellent. Er ist jemand im besten Alter. Er ist Arsenal-Fan. Er wollte den Transfer. Hat ja sogar selbst nochmal angerufen und gefragt. Das ist alles super. Und hebt natürlich auch die Stimmung. Ich glaube, das brauchst du auch. Solche Transfers brauchst du auch. Solche Aktionen brauchst du auch als Verein. Ich bin in dem Sinne, ich möchte dann auf dem Platz noch überzeugt werden. Wobei ich mir relativ sicher bin, du hast es gesagt, er hat eigentlich alle Zutaten. Die Aufgabe wird jetzt halt sein, ihn bestmöglich in das System zu packen. Aber wenn halt deine Offensivreihe bei Liverpool dann irgendwie, was weiß ich, Eze, Ødegaard, Madueke, Gyökeres heißt, Nehme ich.
Meine ich wohl, ja.
Ja, klar. Und du hast dann halt noch einen Trossard und Martinelli und einen Merino auf der Bank, die Tore schießen könnten. Und einen Vinary vielleicht. Aber vielleicht spielt auch Max von Beginn an.
Wahrscheinlich, ja.
Nee, natürlich. Ich glaube nicht.
Ich würde es ihm zutrauen, dass er es schafft.
Also, ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass er auch nicht eingewechselt wird Sonntag. Nein. Ich glaube noch nicht mal, dass er im Kader steht.
Wahrscheinlich auch das nicht.
Ich bin mir relativ sicher, dass er derjenige ist, der für Eze dann Platz machen muss. Und die andere Variante, die ja auch noch zu diskutieren wäre, ist, dass Christian Norgaard auch wieder gegebenenfalls fit ist und dann noch einen Platz einnehmen wird auf der Bank, damit wir im defensiven Mittelfeld noch ein bisschen was machen könnten.
Ja, ist ein Transfer, der momentan ein bisschen untergeht.
Norgaard.
Ja.
Ja, weil er noch nicht gespielt hat. Ich weiß auch gar nicht, was er hat. Es ist halt auch wieder so mysteriös irgendwie. Aber ich habe nur gehört, dass es auf alle Fälle Short-Term ist. Klar, wird dann wahrscheinlich eher in der Champions League und über den Pokal seine Minuten bekommen. Klar, hat er mit Merino auch noch jemanden, der da defensiv spielen kann im Mittelfeld, aber im Fall der Fälle Merino würde ich halt auch zur Not noch in die Stürmerposition stellen, wenn es hart auf hart kommt. Ja, Sonntag dann der erste große, was heißt erste große Test, das ist ein sicherlich ein wichtiges Spiel, irgendwie am dritten Spieltag wenig aussagekräftig, aber ja, wird ein direktes Duell um die Tabellenspitze sein, mal davon ausgehen, dass Liverpool seine Führung, die sie haben, irgendwie übers Ziel bringt in Newcastle. Ich bin mir relativ sicher, dass auch egal, wie das Spiel ausgeht, man da jetzt noch nicht so viel draus lesen kann, aber ich finde, es ist dahingehend dann trotzdem ein guter Indikator, um zu schauen, wie weit die Mannschaft ist quasi. Also wir müssen nicht Peak sein an der Anfield Road, aber ich finde, wir müssen halt aus meiner Sicht ja in irgendeiner Form anknüpfen an die Leistung der letzten Jahre da. Die waren vom Ergebnis her ja eigentlich meist nie so schlecht, aber vom Spiel, von der Spielweise, vom Spielverlauf hatten wir immer eine gute Halbzeit meist oder andersrum. Wir hatten gute Phasen im Spiel, aber wir hatten auch richtig schlechte Phasen. Ich kann mich, glaube ich, noch in der letzten Saison und vor 2 Jahren, wo Ramsdale dann quasi das noch irgendwie alles austariert hat am Ende. Ich würde mich schon mal freuen, wenn wir es irgendwie versuchen hinzukriegen, und das ist viel verlangt, das weiß ich, dass wir irgendwie versuchen, über 90 Minuten einigermaßen auf einem guten Niveau zu spielen. Und dann, keine Ahnung, ich meine, Liverpool ist aus meiner Sicht in der Entwicklung und auch von der Qualität der Mannschaft vielleicht gar nicht so, aber von der Entwicklung, von der Eingespieltheit einen Schritt weiter als wir. Und wir müssen mal gucken.
Ja, man muss schauen. Wenn man einen Punkt holen würde, wäre das sicherlich eine super Sache. Auch zum jetzigen Zeitpunkt mit den anstehenden Spielen könnte ich mich auch ganz gut mit arrangieren.
Ja, ja, aus meiner Sicht, mir wäre halt lieb, wenn wir es, wird sich dann auch mal das gesamte Spiel mal so hinkriegen, dass wir nicht so diese Hänger hatten zuletzt in Liverpool. Und klar ist es aus meiner Sicht natürlich auch maßgeblich davon abhängig, dass der Liverpool irgendwann ihr eigenes Spiel so ein bisschen aufzwingt und du nicht mehr hinterherkommst. Aber genau das wäre ja sozusagen das Ziel, dass wir das verhindern könnten.
Ja, klar, ohne Frage. Ja, wir müssen gucken. Anderes muss man auch einen Anspruch haben, gegebenenfalls vielleicht da auch mal zu siegen. Ne?
Also, ja, klar.
Natürlich. Ich denke, die Mannschaft hat auch sich selbst ein bisschen was zu beweisen. Ähnlich mit der Situation gegen Manchester City in den letzten Jahren.
Genau, also wie gesagt, aus meiner Sicht, ja. Ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Bilanz ist von Arteta gegen die Top 6, aber seit Minimum 2 Jahren, glaube ich, nicht mehr verloren oder über 20 Spiele nicht, und das geht sowieso erstmal auszubauen, die Serie, und dann mal gucken, was sich noch ergibt. Vielleicht haben wir ja auch schon gute News an der Verletzungsfront, Ödegaard oder so. Ich denke, selbst wenn er nicht hundertprozentig fit ist, so einen Spieler brauchst du in den Partien eigentlich auch. Aber gut, wir könnten ihn auch ersetzen für den Sonntag. Wir werden es in aller Ausführlichkeit besprechen, Anfang der nächsten Woche dann, wie wir auch gerade ja festgestellt haben, am Ende des Transferfensters. Also die Ausgabe am nächsten Montag hat dann hoffentlich gute News noch und nöcher.
Gucken wir mal.
Wahrscheinlich
mehr auf der Abgabenseite als auf der Einnahmenseite, aber
ja, ja, also wir haben einiges als Gradmesser. Erstmal das Spiel an sich, Abgänge und vielleicht noch einen Neuzugang. Wir werden es sehen. Dann gucken wir mal, was sich die Woche über tut. Ich denke, es wird eine eher ruhige Woche. Und ist wahrscheinlich kumuliert das dann am Ende hin. Schauen wir mal. Wir hören uns auf alle Fälle in Episode 308 dann in der nächsten Woche wieder und besprechen dann Liverpool und das Ende des Transferfensters. Bis dahin, wie immer, danke fürs Zuhören. Eine schöne Woche euch.
Macht's gut. Ciao.